Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Ohne Sarah Wagenknecht geht nichts mehr nach den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. In allen drei Ländern müssen CDU und SPD in unterschiedlichen Konstellationen mit dem BSW koalieren, wenn man die AfD von der Macht dort fernhalten will. Besonders zäh sind die Gespräche in Thüringen. Dort wollen die Parteien Ende der Woche entscheiden, ob Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden können. Gleich dazu ein Interview mit Sarah Wagenknecht. Vorher aber der Situationsbericht aus Erfurt von unserem Landeskorrespondenten Henry Bernhard.
Es ist ein kleines bisschen ein historischer Moment. Es ist unsere erste Pressekonferenz zu unserem ersten Antrag, den das BSW auf Landesebene eingereicht hat.
Noch sind CDU und Bündnis Sarah Wagenknecht nicht in einer Koalition. Aber man übt schon mal die Zusammenarbeit. Katja Wolf, die Fraktionsvorsitzende des BSW, präsentiert den Antrag ihrer Fraktion zur Einrichtung eines Corona-Untersuchungsausschusses. Ein Wahlversprechen, das sie aber nur mit Hilfe einiger CDU-Stimmen einlösen kann.
Wir dürfen das Thema nicht allein der AfD überlassen. Sie wissen, 15 reicht nicht. Mein Dank an diejenigen, die bereit waren, diesen Weg mit uns zusammen zu gehen, dass da die CDU bereit war, mit auf den Antrag da entsprechend die Unterstützung zu signalisieren. Finde ich persönlich ein wichtiges Signal und ein gutes Signal.
Signale sind gerade wichtig in Thüringen. Die CDU will mit dem BSW und der SPD koalieren, auch wenn es nur für genau die Hälfte der Landtagssitze reicht. Aber der CDU-Chef Mario Vogt will unbedingt Ministerpräsident werden.
Ich kämpfe für ein funktionierendes Parlament und für eine stabile Regierung. Und das wäre eine mit 44 Stimmen aus meiner Sicht.
Jedes Signal, das während der Sondierungen ausgesandt wird, gilt den eigenen Anhängern, den potenziellen Koalitionspartnern, aber auch den jeweiligen Parteispitzen in Berlin. Und so hat der CDU-Mann Vogt mit seinem Parteifreund Michael Kretschmer in Sachsen und dem Sozialdemokraten Dietmar Woidke, beide sind schon Ministerpräsidenten und wollen es bleiben, einen Artikel in der FAZ veröffentlicht, der zu stärkeren Verhandlungsbemühungen im Ukraine-Krieg aufruft. Just an dem Tag, als die Bundesvorsitzende ihrer gleichnamigen Partei, Sarah Wagenknecht, ihre Kundgebung in Berlin abhielt, auf der für die deutsch-russische Freundschaft geworben wurde. Sarah Wagenknecht und auch der ehemalige SED-Chef Egon Krenz lobten den Artikel. Für den potenziellen Koalitionspartner SPD, hier der Landesvorsitzende Georg Mayer, sollte das zu denken geben.
Ich fand das nicht zielführend, um es sehr deutlich, sage ich mal, jetzt auch zu signalisieren, dass man jetzt auf das BSW zugehen möchte und insbesondere auf Wagenknecht mit dem Thema Diplomatie. Das finde ich fast schon ein bisschen überzogen. Also wenn man von der falschen Seite Beifall bekommt, zum Beispiel von Herrn Krenz, da muss man sich immer die Frage stellen, ob das so gut war.
Um diese Frage und die des mit der SPD unabgestimmten Corona-Untersuchungsausschusses zu besprechen, wurden die Sondierungen sogar für einen Tag unterbrochen. Für eine Krisensitzung der Parteivorsitzenden. Ansonsten aber versuchten die Verhandler von CDU, BSW und SPD gute Stimmung zu signalisieren. Wirtschaftspolitik, Bildungspolitik, Finanzen, da gäbe es große Schnittmengen.
Tja, wir haben heute wirklich einen nicht nur sonnigen, sondern auch einen sehr guten Tag für Thüringen. Das ist mein Eindruck, weil es gab eigentlich aus meiner Sicht jetzt, abgesehen von Nuancen, gab es jetzt kein grundsätzlich anderes Verständnis zwischen den drei Parteien.
Wir wollen eine Ermöglichungsstimmung, Atmosphäre hier in Thüringen und dementsprechend denke ich, dass wir jetzt auch bei den Themen auf der Zielgeraden sind.
Ja, wie die Kollegen schon gesagt haben, heute auch wieder konstruktive Stimmung.
Die Sondierungsgespräche in Erfurt sind offiziell abgeschlossen. Nun geht es noch um ein Schlusspapier, das den Parteigremien vorgelegt werden soll. Die sollen dann entscheiden, ob es Koalitionsverhandlungen geben soll. Heikelster Punkt in dem Papier: der Umgang mit Russland, mit der Ukraine, mit Krieg, Frieden und Rüstung. Fragen, die landespolitisch irrelevant sind, aber dem BSW so wichtig sind, dass über sie eine angestrebte Koalition auch platzen könnte. Die Vorgabe des CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz, der die Signale aus Thüringen und dem Saarland vernommen hat, lautet jedenfalls:
Wir lassen uns von Frau Wagenknecht nicht am Nasenring durch die Manege ziehen.
Aus Erfurt unser Landeskorrespondent Henry Bernhard. Und vor dieser Sendung habe ich über die Situation in den drei ostdeutschen Bundesländern ein Interview mit Sarah Wagenknecht geführt.
Guten Tag.
Kann die Regierung in Thüringen noch an der Ukraine scheitern?
Also noch gibt es eine Reihe von Dingen, wo wir uns nicht einigen können. Das betrifft nicht nur die Ukraine. Wir haben ja immer gesagt, der Wählerauftrag für uns ist, und so verstehe ich auch das gesamte Wahlergebnis, es darf kein Weiter so geben. Es muss sich wirklich etwas verändern im Interesse der Menschen. Das betrifft die Landespolitik, das betrifft den Unterrichtsausfall, das betrifft die innere Sicherheit. Aber es betrifft natürlich auch die Frage von Krieg und Frieden. Hier kann zwar die Landesregierung alleine nicht grundsätzliche Entscheidungen treffen, aber sie kann die politische Debatte mit verändern. Und ich denke, ihr Auftrag ist, das so zu tun, wie die Menschen in Thüringen das mehrheitlich wollen.
Ich frage das jetzt ganz dezidiert mit Blick auf die Ukraine, weil man eben aus den Koalitionsverhandlungen hört, von unseren Berichterstattern vor Ort, die ja mit den Leuten dort auch sprechen, genauso wie Sie, dass das Thema Ukraine nach wie vor der größte Knackpunkt ist.
Also wir haben ja engen Draht zu unseren Verhandlern. Wir hatten auch gestern ein Treffen der drei Fraktionen, die wir haben, die ja alle drei jetzt auch in Gesprächen jeweils über Regierungen sind. Und es gibt natürlich eine Reihe von Dingen, wo es noch Differenzen gibt. Ich finde es auch etwas schade. Ich hatte direkt nach den Wahlen das Gefühl, sowohl bei der CDU als auch bei der SPD, aber vor allem auch bei der CDU, dass hier wirklich auch das Wahlergebnis verstanden wurde. Also es haben ja im Osten etwa die Hälfte der Menschen haben Veränderung gewählt. Und das muss man doch ernst nehmen. Da muss man doch auch bereit sein, dann zu Kompromissen. Und bei einigen zumindest habe ich inzwischen den Eindruck, ja, die wollen einfach, das betrifft vor allem auch die SPD in den Ländern, irgendwie so weitermachen wie bisher. Und dafür sind wir nicht gewählt worden.
Gut, aber jetzt verhandeln Sie eben über eine mögliche Koalition mit Parteien, die beim Thema Ukraine und beim Thema Sicherheit vor Russland eben nun mal eine dezidiert andere Meinung haben und die im Übrigen nichtsdestotrotz deutlich mehr Wählerstimmen geholt haben, nämlich eben genau jene andere Hälfte, von der Sie gesprochen haben. Wie weit müssen die Ihnen denn entgegenkommen, wenn Sie das Thema Kompromiss ansprechen, bei einem Thema, das ja nichtsdestotrotz kaum landespolitische Relevanz hat?
Ja, zunächst mal muss man sagen, die SPD hat in den Bundesländern, also wir reden über Sachsen und Thüringen, nicht mehr Wählerstimmen, sondern ist gerade so über die 5%-Hürde gekommen. Und wir müssen natürlich irgendwo auch berücksichtigen, auch die Wählerinnen und Wähler der AfD, also auch wenn wir diese Partei nicht mögen, deren Anliegen sollte man ernst nehmen. Und auch bei den Wählern spielt das Thema Krieg und Frieden eine wichtige Rolle. Also die AfD ist auch deshalb so stark geworden, weil sich viele Menschen gerade im Osten eine andere Außenpolitik wünschen, neben anderen Themen, die da natürlich eine Rolle spielen. Und deswegen hoffe ich, dass sich sowohl die CDU als auch die SPD bewegen. Bei der CDU war es jetzt sicherlich nicht hilfreich, dass Herr Merz sich also bei Frau Miosga hinsetzt und jetzt seinen Verhandlern auf Landesebene quasi vorschreibt, was sie alles nicht dürfen. Wir hatten da schon mal einen anderen Stand und ich hoffe, dass doch auch Herr Vogt und Herr Kretschmer auch souverän genug sind, zu schauen, was ist wirklich im Interesse auch der Bundesländer und vor allem, wie ist die Stimmung dort, wie ist die Stimmung in der Bevölkerung. Wir haben heute eine Jugendstudie vorliegen, da haben 81% der jungen Menschen sagen jetzt, sie haben Angst vor Krieg. Das muss man doch ernst nehmen.
Ja, aber jetzt haben die drei Ministerpräsidenten in Thüringen, Sachsen und Brandenburg, beziehungsweise Ministerpräsidentenkandidaten, wenn wir Mario Vogt dazu nehmen, Michael Kretschmer und Dietmar Woidke ja schon ihren gemeinsamen Gastbeitrag in der FAZ für mehr Diplomatie geschrieben. Das war natürlich ein klares Signal an Sie. Warum reicht Ihnen das nicht?
Ich fand den Beitrag sehr wichtig. Ich habe mich auch öffentlich dazu geäußert, weil er endlich mal aus dieser unsäglichen Debatte ausbricht, immer nur nach mehr Waffen zu rufen. Und da geht es gar nicht darum, wer macht wem ein Angebot, sondern die Frage ist doch, wie sollte sich Deutschland verhalten? Die bisherige Strategie ist erkennbar gescheitert. Wir haben sehr, sehr viel Steuergeld dafür aufgewendet, tun das auch immer noch, der Ukraine Waffen zu liefern. Aber diese Waffen verhindern nicht, dass die Ukraine massiv unter Druck gerät, dass sie auch eigentlich in der Defensive ist. Der Zelenskyische.
Ganz kurz, Entschuldigung, aber es war trotz allem, es wäre so, wenn die Waffen nicht geliefert worden wären, dann stünde Russland jetzt in Kiew. Russland stand ja schon kurz vor Kiew. Das konnte dank westlicher Waffenlieferung verhindert werden.
Na, das Interessante ist, Russland musste vor Kiew umkehren. Da hatten wir gerade mal 5.000 Helme geliefert und danach gab es.
Das stimmt nicht. Es wurden schon Panzerfäuste geliefert und es gab schon längst die Umkehr in der gesamten NATO?
Von Deutschland noch nicht, aber was noch wichtiger ist, was noch viel wichtiger ist, es gab damals Friedensverhandlungen in Istanbul und es wäre natürlich gut gewesen, die zu einem Erfolg zu führen. Alle Seiten, die damals beteiligt waren, haben ja gesagt, es gab eigentlich einen relativ guten Stand. Das ist dann leider abgebrochen worden, in dem Falle nicht von den Russen. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Friedensplan vorliegen.
Da gibt es auch vollkommen unterschiedliche Darstellungsweisen.
Ja,
von
so unterschiedlich ist das nicht. Also die Türkei hat es ähnlich gesagt. Selbst der ukrainische Verhandlungsführer, und der ist ja nun, glaube ich, außer Verdacht, irgendwie pro-russische Positionen zu vertreten, auch der hatte gesagt, wir waren da schon relativ weit. Egal, es ist ja jetzt Vergangenheit. Aber es gibt ja zum Beispiel einen Friedensplan von Brasilien und China. Wir wissen, dass China Einfluss auf Russland hat. Die Schweiz zum Beispiel hat sich jetzt teilweise dahinter gestellt. Wieso stellen wir uns als europäische Länder, wir haben ein elementares Interesse, dass es einen Waffenstillstand gibt, dass es Friedensverhandlungen gibt. Warum stellen wir uns nicht dahinter und versuchen es? Und deswegen
wahrscheinlich, weil Russland bisher überhaupt keine Bereitschaft erkennen lässt, zu verhandeln. Russland lässt noch nicht mal Bereitschaft erkennen, mit Olaf Scholz überhaupt zu reden. Möglicherweise ist das der Grund. Aber da will ich ja jetzt gar nicht hin mit Ihnen. Wir wollten ja über Koalitionsverhandlungen sprechen. Also lassen wir das mal beiseite. Tun wir mal so, die Ukraine-Unterstützung wäre auch ein landespolitisches Thema. Das hieße, CDU und SPD müssten sich quasi bis zur Unkenntlichkeit verbiegen, die deutsche Westbindung in Frage stellen. Das wäre es ja. Und damit das, wofür diese Parteien auch im Osten gewählt werden, 50%. Und das müssen sie alles beiseite wischen, sonst wird das nichts mit ihnen. Ist das richtig?
Ich bin mir nicht so sicher. Also zum Beispiel hat ja Herr Kretschmer in der Ukraine-Frage eine deutlich andere Position. Er ist meines Erachtens auch dafür gewählt worden. Also er hat ja schon im Wahlkampf auch gesagt, dass er die Frage sehr kritisch sieht, ob man immer mehr Waffen liefern sollte oder ob man nicht viel stärker versuchen sollte, auf einem diplomatischen Wege diesen Krieg zu beenden. Es geht ja auch um die Frage der US-Mittelstreckenraketen. Da sind 2/3 der Menschen im Osten sehr, sehr skeptisch, ob uns das etwas bringt oder ob das nicht viel mehr
Deutschland ist. Aber das ist ja keine landespolitische Frage.
Aber die Landesregierung sollte doch das zum Ausdruck bringen, was die Menschen in den betreffenden Ländern wollen und was sie mehrheitlich wollen. Das ist doch Demokratie. Also wir haben Parteien, die immer gerne vor sich hertragen, dass sie behaupten, sie seien demokratische Parteien. Eine demokratische Partei heißt doch, dass ich ernst nehme, was die Menschen in meinem Bundesland wollen und dass ich auch jetzt alles dafür tue, dass es solide Regierungen gibt. Es geht ja nicht nur um die Frage der Präambel zur Außenpolitik. Es geht auch ganz konkret um landespolitische Fragen. Auch da ist die Bereitschaft, sich auf uns zuzubewegen, begrenzt, wenn ich das mal höflich umschreiben darf.
Welche landespolitische Frage meinen Sie da ganz genau?
Na, es geht zum Beispiel um Haushaltsspielräume, um im Bildungsbereich, um im Sicherheitsbereich wirklich Veränderungen auch durchsetzen zu können. Das ist ja alles, ich meine, das kostet ja vielfach auch Geld. Es geht um die Frage der Corona-Aufarbeitung. Wir fordern dort ein Amnestiegesetz, was meines Erachtens wirklich überfällig ist. Inzwischen weiß man, dass viele Regeln unsinnig waren. Auf Landesebene könnte man tatsächlich auch sagen, also das, was damals auch an Strafen verhängt wurde, da geht es ja nicht um riesige Summen. Da geht es aber um ein Signal. Wir haben verstanden, es sind Fehler gemacht worden. Und all das spielt ja in diesen Gesprächen auch eine Rolle. Es ist gut, dass es in Thüringen eben zum Beispiel diesen Untersuchungsausschuss auch mit Unterstützung der CDU gibt. Das fand ich war ein guter Schritt, war ein wichtiges Signal. Da hat aber dann die SPD rebelliert. Also es ist nicht einfach und natürlich ist Politik nie einfach. Die Frage ist doch, nehmen wir ernst, dass sich die Menschen in Deutschland und zwar inzwischen wirklich mit großer Mehrheit eine andere Politik wünschen? Nehmen wir ernst, dass die Bundesregierung, also die Ampel im Osten wirklich zur Splitterpartei geworden ist? So ist ja die Situation mit Ausnahme von Brandenburg.
Gucken wir nach Thüringen. Katja Wolf, Ihre Spitzenkandidatin, die ja innerhalb der Linken weit weg von Ihnen stand, hat gesagt, der entscheidende Grund für Sie von der Linken zum BSW zu wechseln, war, die AfD zu verhindern. Also staatspolitische Verantwortung am Ende. Gilt das für Sie auch?
Also der entscheidende Grund, warum wir das BSW gegründet haben, ist, die Politik in Deutschland zu verändern. Und ich bin fest überzeugt, wenn wir Regierungen erreichen, sowohl auf Landesebene als auch perspektivisch im Bund, wo die Menschen wieder Vertrauen fassen in die Demokratie, Vertrauen in die Politik, wo sie das Gefühl haben, es wird wirklich in ihrem Sinne entschieden, das würde die AfD natürlich schwächen. Aber vordergründig zu sagen, wir müssen jetzt regieren, um die AfD zu schwächen, das wäre sehr kurzsichtig. Also eine schlechte Regierung, wo wir unsere Wähler enttäuschen, würde die AfD nicht schwächen, sondern massiv stärken.
Aber jetzt ganz konkret geht es natürlich auch darum, eine Regierung gegen die AfD zu bilden.
Nein, also es kann nicht darum gehen, eine Regierung gegen die AfD zu bilden. Ich habe ja sehr deutlich gesagt...
Aber das war ja der Grund, weswegen Katja Wolf überhaupt zum BSW gekommen ist. Das hat sie ja mehrfach im Interview auch bei uns gesagt.
Nein, sie hat gesagt, dass ihr große Sorgen macht und diese Sorge teile ich, dass eine Partei, wo es Politiker wie Herrn Höcke gibt, die selbst in der AfD ja mal ausgeschlossen werden sollten wegen ihrer übergroßen Nähe zum Nationalsozialismus, also das stand in dem Ausschlussantrag, dass eine solche Partei immer stärker wird. Das macht ihr Sorge und das macht mir Sorge und das macht vielen Menschen im Land Sorge, weil es ja wirklich beängstigend ist.
Wer entscheidet denn am Ende über die Koalition beispielsweise in Thüringen? Die Spitzenkandidatin, also wenn wir jetzt Thüringen nehmen, Katja Wolf, oder entscheiden das auch Sie mit?
Wir werden die Entscheidung gemeinsam treffen, gemeinsam mit den Thüringern. Das ist doch völlig selbstverständlich. Wir sind eine Partei. Wir gewinnen gemeinsam. Wir würden auch gemeinsam verlieren, wenn wir eine falsche Entscheidung treffen. Und deswegen werden wir das gemeinsam entscheiden. Und zwar auch aus einem gemeinsamen Anliegen heraus. Wir wollen, dass unser Land besser regiert wird. Wir möchten nicht, dass sich immer mehr Menschen von der Demokratie abwenden, weil sie berechtigt spüren, dass ihre Interessen unter die Räder kommen. Ich meine, die untere Hälfte, die ärmere Hälfte der Bevölkerung hat in den letzten 20 Jahren massiv an Wohlstand verloren. Inzwischen ist sogar die Mittelschicht in Angst, weil durch die ganzen wirtschaftlichen Prozesse da eben vieles
ins Rutschen
gerät. Und das muss sich dringend verändern.
Der Wahlkampf ist ja schon vorbei. Deswegen jetzt noch eine letzte Frage. Was müsste denn konkret in einem Koalitionsvertrag zur Ukraine-Politik stehen, damit Sie sagen würden, okay, das unterschreibe ich?
Es müsste ein ganz klares Signal sein, dass wir nicht weiterhin darauf setzen, diesen Konflikt militärisch zu lösen, dass wir uns nicht immer tiefer in diesen Konflikt hineinziehen lassen, in diesen Krieg, weil wir dadurch die Kriegsgefahr in Deutschland erhöhen, dass wir auf diplomatische Initiativen setzen und dass wir tatsächlich ernst nehmen, was 2/3 der Menschen im Osten wollen, nämlich dass wir diese US-Raketenstationierung ablehnen.
Sarah Wagenknecht, danke für das Gespräch.
Sehr gerne.